freue mich, dass ich in österlicher Stimmung, in österlicher Freude, ja im österlichen Jubel mit Ihnen über das Zusammenwirken Gott-Mensch nachdenken darf. Und wir wissen, Christsein ist ein Geschenk, aber auch ein Lernen. Am heutigen Tag habt mir die Lesung aus der Apostelgeschichte einfach wieder in Erinnerung gebracht, wie sehr und wie intensiv das Zusammenwirken Gott-Mensch sein will, wie sich Jesus das auch vorgestellt hat. Und ich erinnere an die Lesung aus der Apostelgeschichte 3, 1 bis 10. Da ist Petrus und Johannes in den Tempel gegangen und dort hat ein von Geburt an Gelähmter, und wenn wir das Lesungsstück weiter verfolgen, dann stellt sich heraus, dass er um die 40 Jahre alt war, dieser Mann. Also, dass der 40 Jahre lang Gelähmte um Geld gebettelt hat. Petrus aber sagt ihm: Silber und Gold besitze ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und Petrus fasste ihn an der Hand und richtete ihn auf. Sogleich kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Liebe Mitchristen, Petrus macht deutlich, dass die Nachfolge Jesu eine Fähigkeit uns gibt, die den anderen eine Hilfe ist, die ein Segen wird für den Mitmenschen. Petrus erklärt: Silber und Gold kannst du von mir nicht erwarten, aber ich darf dir Anteil geben an der Kraft des Auferstandenen. Diese Kraft nämlich hat durch den Petrus den Gelähmten innerlich und äußerlich wieder in Bewegung gebracht. Sie kennen vielleicht die Formulierung von mir: Der Christ ist kein Endverbraucher, sondern er darf weiterschenken, was er selbst auch empfängt, ganz nach dem Motto: Wie Gott mir, so ich dir. Dass natürlich eine Heilung geschieht, ist schon etwas ganz Außergewöhnliches, und wir sollen nicht traurig sein, wenn durch uns nicht so auffällige Zeichen und Wirkungen und Wunder geschehen. Aber es ist so, dass unser Christsein, unser Zeuge sein von der Auferstehung Jesu, dass das für die Mitmenschen eine sehr bedeutende Sache ist, eine sehr heilsame Sache ist. Schließlich geht es um die frohe Botschaft der Auferstehung, die jedem Menschen auch zugedacht ist, diese frohe Botschaft weitersagen. Und das soll den Menschen Trost, Ermutigung, Anlass zur Freude sein. Dass der Petrus so wirksam sein konnte und dass er so, sagen wir, transparent sein konnte für den Geist Gottes, für die Kraft Gottes, für das Heilsame, das von Gott zu uns Menschen kommt. Das ist unser großes Thema. Welche seelische Verfassung muss jemand haben, dass Gott so durch ihn wirken kann? Ich möchte ein längeres Zitat bringen, das der Mystiker Meister Eckhart hinterlassen hat im 13. 14. Jahrhundert, und er sagt Folgendes über die Seele und auch das Herz. Also die Innenwelt, die geistige Innenwelt ist das Thema. Er sagt Folgendes: Etliche Meister wollten, dass die Seele nur im Herzen wäre. Das ist nicht so. Und da haben die großen Meister geirrt. Die Seele ist ganz und ungeteilt im Fuß, im Auge und in jeglichem Glied. Daher kommt es, dass die Seele sich nicht ändert, nicht altert und nicht vergeht, auch wenn man ein Auge oder einen Fuß entfernt. Denn sie selbst ist ganz außerhalb des Auges und außerhalb des Fußes, ganz in der Hand und ganz in jedem beliebigen Körperteil. Da scheint sich Meister Eckhart zu widersprechen, wenn er einerseits sagt, die Seele ist ganz außerhalb des Auges und außerhalb des Fußes, dann sagt er, sie ist aber auch ganz in der Hand und ganz in jedem beliebigen Körperteil. Nun, die Seele ist unendlich groß und der Mensch ist als Ganzer beseelt. Und wir wissen ja, beim Sterben zieht die Seele sozusagen aus dem Körper aus. Aber der beseelte Körper ist eben der lebendige Leib. Nun hören wir Meister Eckhart weiter. Daher kommt es, dass wenn der Fuß von jemandem getreten wird, die Zunge gewöhnlich und wahrheitsgemäß zu dem, der den Fuß tritt, sagt, du trittst mich. Obwohl die Zunge nicht der Fuß ist, sagt sie wahrheitsgemäß, sie werde getreten. Und zwar wegen der Einheit, da sie Glieder eines Körpers sind und ein Sein und ein Leben von einer Seele haben. Soweit Meister Eckhart. Also er will darauf hinweisen, die Seele ist eine Einheit, überall gegenwärtig, und auch wenn jetzt ein Körperglied verloren gehen sollte, die Seele ist ganz und die Seele lässt sich nicht zerstückeln. Und der Mensch wird als Ganzer betrachtet. Er führt das Beispiel an, wenn jemand getreten wird, äußert sich die Zunge, also, und sagt, du trittst mich. Der ganze Mensch ist ein Beseelter, ist eine Einheit. Und das beschäftigt uns heute. Der heilige Ephrem der Syrer hat im 4. Jahrhundert gesagt, durch die Seele lebt der Mensch und durch den Leib sieht und hört er. Das ist interessant. Wir brauchen den Leib, um zu sehen, zu hören, zu spüren. Nochmals, durch die Seele lebt der Mensch und durch den Leib sieht und hört er. Und jetzt weiter, aber erst durch den Glauben, die Liebe und die Weisheit wird er mit der Gottheit vereint und nach ihrem Bild gestaltet. Soweit der heilige Ephrem der Syrer im 4. Jahrhundert. Durch den Glauben, die Liebe und durch die Weisheit wird der Mensch tief mit der Gottheit vereint und nach ihrem Bild gestaltet. Und er sagt dazu, dieses wunderbare Gefüge dürfen wir nicht zerstören. Nun, also der Mensch wird der ganz gesunde, heile Mensch, der nicht zerstörte und nicht gestörte, wenn er in der Liebe ist, wenn er in der Wahrheit ist, wenn er sich glaubend, also vertrauend auf die Gottesbeziehung einlässt, wenn er mit Gott vereint ist. Und dann wird auch das Bild Gottes nach außen ganz lebendig sichtbar. Und die Heiligen waren ganz heil und haben auf diese Weise heilsam wirken können. Ich lasse die Juliana von Norwich sprechen, eine Mystikerin im 14. Jahrhundert. Und ich möchte Ihnen solche Sätze zukommen lassen, damit wir in großen Perspektiven denken. Sie sagt, es ist leichter für uns, Gott zu erkennen, als unsere eigene Seele. Denn unsere Seele lebt so tief in Gott, dass wir sie nicht verstehen werden, ehe wir Gott erkennen, ihren Schöpfer. Also, Juliana von Norwich meint, wir können die Seele und somit uns selbst nur erkennen, wenn wir mit Gott leben und wenn wir praktisch Gott kennenlernen. Das ist so ein Wechselspiel, möchte ich sagen. Die einen haben Gott gebeten, Gott, hilf mir, dass ich dich erkenne, damit ich mich erkenne. Also von der Gotteserkenntnis haben sie dann Selbsterkenntnis herleiten können. Und Gotteserkenntnis wird gefördert durch das Kennenlernen Jesu, nämlich des Gottmenschen Jesu, den Auferstandenen. Also Gott in Jesus kennenlernen ist wichtig, damit ich eine Idee bekomme, wie mein Menschsein und Sohn Gottes, Tochter Gottes sein, aussehen soll. Gott, lass mich dich erkennen, damit ich mich erkenne. Andere haben zu Gott gebetet, Gott, hilf mir, dass ich mich erkenne, also meine Seele, meine inneren Fähigkeiten, meine Liebesfähigkeit, meine Liebe zur Wahrheit, meine Freude so an der Freude, damit ich von meinem eigenen Erleben her erahnen kann, was deine Liebe, deine Wahrheit, deine Freude bedeuten kann. Also ich will nicht das eine jetzt gegen das andere praktisch ausspielen. Ich will darauf hinweisen, Gottes Erkenntnis, wer ist Gott, wer ist Jesus, hat sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Und die Selbsterkenntnis fördert die Gotteserkenntnis. Ich lasse nochmals die Juliana von Norwich zu Wort kommen. Sie sagt weiter, Gott hat mir mein geistiges Auge geöffnet und mir inmitten meines Herzens meine Seele gezeigt. Und ich sah, dass meine Seele so weit ist, als wäre sie eine unendliche Welt und ein gesegnetes Königreich. Also, und das ist wiederum spannend. Juliana von Norwich sagt, Gott hat ihr das geistige Auge geöffnet. Und wir kennen dieses Gebetsanliegen des Paulus, der einmal betet im Brief an die Epheser. Auch für uns betet er, Gott erleuchte die Augen eures Herzens. Und der Juliana wurde das geistige Auge geöffnet. Und sie sagt, und Gott hat mir inmitten meines Herzens meine Seele gezeigt. Also sie hat hier die Mitte des Herzens als den Ort der Seele verstehen können. Andere würden sagen, nein, das Herz ist in der Seele. Wenn wir das Herz als unser Gemüt, unsere Person Mitte verstehen. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, dass wir das absolut jetzt immer ganz genau trennen können, weil da gibt es ganz verschiedene Zugänge und Verständnisweisen. Wir können von der Edith Stein folgenden Satz mitnehmen, die sagt, was auf dem Grunde der Seele vorgeht, das kann die irdische Sprache nicht schildern. Ja, sie weist uns hin auf dieses für unseren Verstand, für unser Verstehen so Geheimnisvolle. Was auf dem Grunde der Seele vorgeht, das kann die irdische Sprache nicht schildern. Und es ist praktisch die Sprache und das Denken des Menschen sehr miteinander verbunden. Also die Vorstellungskraft des Menschen reicht nicht aus, um diese großen Wirkungen der Gnade und des Geistes in der Tiefe der Seele zu verstehen. Ich möchte jetzt einmal das zusammenfassen mit dem Hinweis, dass Gottes Geist die Kraft des Auferstandenen, die Gnade in uns wirkt und dass wir die Möglichkeit haben, aufmerksamer auf dieses Wirken zu sein oder weniger aufmerksam zu sein. Wir sind natürlich bestrebt, sehr aufmerksam zu sein für das, was durch den Heiligen Geist oder durch die Gnade oder durch Christus, den Auferstandenen, in unsere Menschennatur kommt. Auf das hin wollen wir aufmerksam sein. Und es ist angebracht, in diesen österlichen Tagen das auch so zu formulieren, dass wir sagen, Christus ist in unser Leben hinein auferstanden. Und auch wenn er unsichtbar ist für das leibliche Auge und auch wenn uns die Worte gelten, die Jesus der Maria Magdalena gesagt hat, der Auferstandene, halte mich nicht fest, dann bedeutet das, sei vorsichtig mit deinen Vorstellungen, halte dich nicht an irgendetwas, was du bisher erkannt hast, sondern lass dich von Neuem ansprechen, vom Geist, von der Gnade. Lass die Gnade von Neuem in dir wirken. Und abschließend, der Auferstandene ist ja den Emmausjüngern auf dem Weg nahe gekommen, hat sich einladen lassen, hat sich erkennen lassen in der Feier der Eucharistie. Und dann heißt es, er entschwand ihren Blicken. Und trotzdem haben die Emmausjünger die ganz tiefe Gewissheit gehabt, er ist da. Ich lade Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie einfach mal in Ruhe und Gelassenheit hineinlauschen in ihre Tiefe und können sie von sich sagen, ja, sie können glauben an die verborgene Gegenwart Gottes, an die verborgene Gegenwart des Auferstandenen in ihrer Seele, in ihrem Leben, in ihrem Dasein. Gönnen wir uns jetzt einige Takte Musik und seien wir in aller Entspanntheit und Gelöstheit aufmerksam auf unsere Seele. Danke. Nun, ich weiß, dass wir ein relativ abstraktes Thema heute haben, aber ich meine, es ist gut, davon zu reden, damit wir Ahnungen haben. Auch wenn es kein Wissen ist, das in ganz scharfe Definitionen und Begriffe hinein zu verpacken ist, aber wir sollen erahnen und der Geist macht sich erfahrbar, der Geist Gottes. Und der Apostel Paulus sagt ja im Brief an die Korinther, ersten Brief an die Korinther, Kapitel 2, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Also der Apostel Paulus ist davon überzeugt, dass der Mensch, der mit Jesus leben möchte, dass der von Gott her einen Geist empfängt, der dann den menschlichen Geist inspiriert, leitet, bereichert oder erleuchtet. Also der Menschengeist soll sich vom Geist Gottes an die Hand nehmen lassen, soll sich belichten lassen. Und der Apostel Paulus sagt es ganz deutlich und wir müssen das so aufnehmen, damit wir uns selbst und andere Menschen besser verstehen. Nämlich er sagt weiterhin, der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Also, es ist jetzt wichtig, dass wir, die wir an die Auferstehung Jesu Christi glauben, können das verstehen als eine Gnade, und wir nennen Gnade alles das, was wir als Geschenk empfinden, dass wir dieses Glauben können verstehen als eine Gnade, die Gott uns durch den Heiligen Geist schenkt. Und dieser Geist ist uns deshalb geschenkt, weil wir uns ganz an Jesus orientieren wollen. Also das Wollen kommt von unserer Seite und die Gabe des Heiligen Geistes kommt von Seiten Gottes. Und das macht dann schon einen Unterschied, einen großen Unterschied. Und wir müssen Verständnis haben dafür, dass nicht alle Menschen sozusagen sofort erahnen und begreifen können, was wir geistig vor Augen haben. Also, dass für uns der Auferstandene so gegenwärtig ist, das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und wir sollen nicht meinen, dass wir anderen sozusagen das einreden können oder in einer Weise erklären können, wie wir Menschen miteinander sprechen. Es ist hundertprozentige Überzeugung von den Theologen und allen geistlichen Autoren, dass es diese sogenannte Hinzufügung des Heiligen Geistes zu unserem Leben braucht, damit wir praktisch mit den Augen Jesu auf uns selbst, auf die Weltsituation, auf den Mitmenschen schauen können. Oder es ist das Wirken des uns geschenkten Heiligen Geistes, dass wir sozusagen mit Jesus einer Meinung sein wollen und mehr können. Also das ist nicht Produkt rein menschlicher, natürlicher Anstrengung und Verstandeskraft. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da das rechte Verständnis haben. Und ich darf einen weiteren Autor zitieren, Bernhard Pilbert, einen Physiker und Priester, der ist 2010 in Australien verstorben und der hat wiederum von den menschlichen Fähigkeiten gesprochen, und zwar von den seelischen Fähigkeiten und von den geistigen Fähigkeiten. Und er weist uns darauf hin, dass wir praktisch eben beseelte Menschen sind. Wir können sagen, der Leib eine Seele hat oder die Seele einen Leib hat, wie wir wollen. und dass die Seele auch einen Geist hat und so fort. Und jetzt möchte ich wörtlich zitieren diesen Pater Bernhard Filbert, der sagt, der Mensch hat keine Seele, sondern er existiert und lebt als Seele, die unsterblich ist. Das heißt, sie vergeht nicht mit dem Tod. Das ewige Leben erhalten wir durch den Herrn im Anteil an seinem ewigen Leben. Zitat Ende. Also wir sind Seele und ich meine, dass wir uns selbst und unseren Mitmenschen Gutes tun, wenn wir uns immer öfter darauf aufmerksam machen oder daran erinnern, dass wir Geistwesen sind und dass das Körperliche zu uns gehört, absolut notwendig zu uns gehört, aber nicht die Quelle für Lebenssinn, für Lebensfreude, für Lebenskraft ist, sondern die Quelle für all das ist der Geist oder die Seele, die sich von Gott beschenken lässt. Das ist die rechte Haltung Gott gegenüber. Gott, du darfst mich beschenken und dein Geist oder deine Liebe möchte ich bejahen, möchte ich annehmen, möchte ich auf mich wirken lassen. Ich lade Sie ein, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass Sie mit mir weiterdenken und dass wir dann auch recht ins Praktische hineingehen und Sie Ihre Beobachtungen uns mitteilen oder auch Ihre Fragen und ich versuche zu antworten, so gut ich es kann. Ich bin auch erst dabei zu entdecken, wie das Christsein von Gott her, von Jesus her gemeint ist und im Idealfall entwickelt, entfaltet wird, so dass wir ganz aus der Gemeinschaft mit Gott heile und, wie wir sein sollen, Heilige auch sind. Ich lade Sie herzlich ein, sich telefonisch bei uns zu melden. Dankeschön.
Als Ersten in der Leitung begrüßen wir Wolfgang aus Innsbruck. Grüß Gott.
Grüß Gott, Pater Paul.
Grüß Gott, Wolfgang.
Mir gefällt es gut, was Sie sagen, aber wenn man jetzt zum Beispiel kleine Kinder anschaut, mit welcher Begeisterung die im Wasser herumplanschen oder sonst Freude an der Bewegung haben, dann hat man das Gefühl, dass schon auch der Körper Quelle der Lebensfreude und der Kraft sein kann. Also ich glaube, dass beides stimmt. Der Körper und die Seele, auch der Körper.
Ja, gebe ich Ihnen recht. Und möglicherweise kann man es verschieden sehen, nämlich ob der Körper, also vielleicht ist der Körper bei Kleinkindern sehr deutlich sichtbar, der Ort, in dem Leben sich ausdrückt, in dem Leben sozusagen inkarniert wird, in dem Leben sich verwirklicht, also oder sichtbar wird, oder wo Geist in das sinnlich Wahrnehme übergeht. Sie würden jetzt eher die Meinung vertreten, als wäre der Körper Quelle des Lebens. Ich würde eher den Ansatz vertreten, dass der Geist über die Körperzellen, über die einzelnen, sich sozusagen ausdrückt, theologisch formuliert, inkarniert. Und wir wissen ja auch, dass die Seele, wie sagen die Lateiner, anima forma corporis, also dass die Seele, und das ist das Geistige, dass die Seele den Körper gestaltet, also Ausdruck gibt. Natürlich, Sie haben recht, der Körper bringt auch Leben hervor. Und ich möchte Ihren Gedanken deshalb so bestärkend aufnehmen, erst wenn wir unseren Körper richtig ernst nehmen und richtig ins Spiel bringen, gewinnen wir auch Leben zurück, möchte ich sagen. Das gilt auch uns Erwachsenen jetzt. Also, und das bedauern ja manche, auch Theologen, ich denke an den Eugen Bieser, der bedauert, dass Menschen sich zu wenig ins Spiel bringen. Und zu wenig, er formuliert es ein bisschen ungewöhnlich, aber interessant. Er sagt, manche Menschen machen oder viele machen viel zu wenig Gebrauch von sich selbst. Also je mehr ein Mensch in gewisser Weise auch sich einbringt im guten Sinn, jetzt sage ich ein bisschen salopp, je mehr er tut, desto lebendiger kann er sein. Aber das ist jetzt nicht ein Wort zugunsten des Aktivismus. Aber eben das Tun gibt uns Lebenserfahrung, mit Sicherheit. Das Handeln, das Erleben. Also der Körper gibt Lebenserfahrung. Die Frage ist, ist es ein Erleben, welches ganz, ganz viel Sinn hat oder sehr rasch wieder vergeht und man sich lieber nicht mehr daran erinnert? Ich habe jetzt einen kleinen Ausflug gemacht. Aber Wolfgang, ich gebe Ihnen das Wort wieder, bitte.
Ja, ich muss da drüber nachdenken. Also ich glaube, dass beides irgendwie zusammenspielt.
Ja. Ja, bleiben wir dabei. Sie haben recht.
Danke, vielen Dank.
Dankeschön, Wolfgang. Danke.
Danke.
Wir gehen jetzt weiter in die Steiermark. Von dort erreicht uns Elisabeth. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Elisabeth.
Ja, grüß Gott, Herr Paul. Sie sind ein wunderbarer Fest. Ich höre Ihnen so gern zu. Und ich möchte jetzt mein Erlebnis erzählen. Ich bete jeden Tag für alle Menschen, wo ich gern ein paar Barmherzigkeitshosen-Kränze und dann segne ich sie.
Ja.
Dann
ja.
Sage ich immer, liebe Himmelvater, segne jetzt alle Menschen, die heute sterben und lass keine einzige Seele verloren gehen. Da haben wir jetzt ein Benediktuskreuz und schauen jetzt heute durch den Himmel auf den Hohen, gell? Und das sehen. Ja. Und den Moment, wie ich das gesagt habe, ist auf meinem Garten unten ein brennender Dornbusch gewesen. Das war so schön, ich kann es Ihnen nicht beschreiben, das war so schön, in Gelb, so orange, aber wirklich schön, so ein halben Meter hoch war er, ein richtiger schöner Dornbusch.
Ja, das halte ich für möglich, dass Ihnen solches geschenkt wird, gezeigt wird und dass Sie solches erleben dürfen. Ja, danke, aber ich bin so begeistert davon, dass Sie eben sich so vereinen, auch mit jenen, die sich sozusagen aus dieser Welt verabschieden müssen, dass der Herr sie aufnehmen möge, weil betende Menschen bilden wirklich eine Einheit mit Gott und den Mitmenschen. Ob die nun das wissen oder nicht, die Mitmenschen, aber im Geiste gehören wir alle zusammen und es ist ein Geist, der uns auch vereint, der uns auch verbindet und der uns letztlich zu der Liebe führt, die wir alle verwirklichen wollen. Aber Ihr Gebet und dass das erhört wird, da bin ich fest davon überzeugt. Danke vielmals, Frau Elisabeth.
Aus Wien haben wir jetzt eine Hörerin. Ich begrüße Ilse. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Hier spricht Ilse aus Wien.
Und, grüß Gott, Ilse.
Pater Paul, ich wollte Ihnen vielmals danken für diese Einfühlsamkeit, mit der Sie dieses Thema behandeln. Ja, das ja. Finde ich großartig. Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Frau Ilse.
Selbst möchte ich dazu sagen, ich habe, glaube ich, vor 60 oder sind schon 70 Jahren eine Exerzitien gemacht bei einem italienischen Frater. Und das ist mein Lebensmotto geworden, was ich dort gehört habe. Der hat Folgendes gesagt. Egal, in welche Situation wir gelangen, wir sollen einmal schauen, was können wir dazu beitragen? Welche Talente? Was schaffe ich? Und das soll man verwirklichen und dann kommen wir sicher früher oder später an einen Punkt, an dem wir dann nicht mehr weiter wissen Und das sollen wir völlig angstfrei zu Gott sagen. Ich übergebe dir das, sorge jetzt du. Und dieses Zusammenspiel von dem eigenen, was wir vermögen und das, was Gott dazu dann, also das Großartige, was er dann daraus macht, also das hat mein ganzes Leben geprägt, muss ich wirklich sagen.
Wunderbar. Das ist schön und Sie haben das sehr kompakt formulieren können, dieses große, schöne Thema. Und ich könnte das mit einem Wort des heiligen Johannes vom Kreuz auch ausdrücken und das ist als Bestätigung zu verstehen, wenn ich das jetzt sage. Johannes vom Kreuz sagt, was menschlicher Fleiß und menschlicher Rat vermögen, das tut und sagt gewöhnlich nicht Gott. Also wenn wir etwas mit unserem Fleiß und unserem Austausch und Lernen und unseren Beratungen und der Lektüre, wenn wir da etwas erreichen können, dann sollen wir das tun, weil das tut normalerweise nicht Gott. Eben, dass wir nicht von Gott etwas erwarten, was wir tun können, dass wir aber auch nicht von uns selbst etwas erwarten, was in der Hand Gottes liegt, er uns aber auch schenken möchte. Also dieses Abklären der Zuständigkeiten, was tut Gott, was tut der Mensch? Oder wir, weil wir heute auch durch den Wolfgang schon das Kind auch vor Augen haben, was will das Kind durch das eigene Streben verwirklichen und wo braucht es die Mama und den Papa? Und so geht es um ein Zusammenwirken von Gott und Mensch, aber eben voll Vertrauen, auch die eigene Schwäche und Grenze anerkennen und sagen, Gott, jetzt brauche ich dein Licht, dein Wirken, deinen Geist, deine Weisheit, deine Kraft, deine Fügungen. Dankeschön, Frau Ilse.
Wir gehen weiter zur nächsten Anruferin. Uns erreicht Christa aus der Steiermark. Grüß Gott. Lieb.
Ja, hallo, grüß Gott. Ich bin die Christa aus der Steiermark.
Grüß Gott.
Und meine Frage wäre, wie sieht das aus? Es werden heutzutage so viele nach dem Tod verbrannt. Wie sieht es aus jetzt mit Seele, also dass die Seele vorher entweicht, das ist für mich eigentlich ja Tatsache. Aber nur, wie sieht es aus, wenn der Körper verbrannt ist und es gibt keinen Körper mehr in der Erde?
Also ich muss Ihnen gestehen, dass ich da nicht mehr weiß als Sie. Ich meine, dass das Schicksal des Körpers dasselbe ist, ob er nun im Laufe der Jahre in einem Grab endgültig wieder sozusagen in Erde verwandelt wird oder eben durch Feuer in Asche. Ich bin ein Befürworter der Erdbestattung, das darf ich so sagen. Also es ist gut, aber es ist jetzt nicht eine Frage über Heil oder Unheil, Glück oder Unglück der betroffenen Person, die da zum Herrn heimgeht und wo von dieser verstorbenen Person veranlasst wurde, das so oder so zu halten. Frau Christa, ich müsste mich da auch viel mehr damit beschäftigen oder vielleicht kennen Sie jemanden, der kompetenter antworten könnte. Ich meine, wenn der Geist, also die Seele, sich aus dem Körper zurückgezogen hat, ist es natürlich angebracht, den Körper würdevoll, respektvoll, mit Ehrfurcht und Dankbarkeit zu behandeln und zu bestatten oder einfach wieder auch der Natur zurückzugeben. Das ist absolut angebracht. Ich meine, dass ich dazu nichts Näheres sagen kann momentan, welches radioreif ist, sage ich so. Ist das für Sie akzeptabel?
Für mich ist nur immer, es heißt immer Staub zu Staub.
Ja.
Also ja. Es ist ja Staub, wenn man verbrannt ist, ist es ja auch Staub.
Die Asche ist auch Staub, ja. Also eine Form von Erde, ja, kann man sagen. Ja. Also Materie dieser Welt. Gell? Und ja. Der Mensch, ich bin kein Wissenschaftler und kein Arzt und so weiter, aber er besteht ja zu einem sehr hohen Prozentsatz auch aus Wasser und so weiter. Da würden wir uns in Details hinein denken und steigern. Nämlich, es ist die Art der Umgestaltung ist meines Erachtens nicht das Entscheidende. Also die einen werden im Friedhof umgestaltet, die anderen leider im Krematorium oder nicht leider. In verschiedenen Ländern ist es auch ganz Praxis und so weiter, je nach Bestattungsmöglichkeiten. Das ist, hängt oft sehr auch von den geografischen Umständen ab, weil Erdbestattung nicht überall ganz leicht ist. Ja, soweit meine unverbindliche kleine Äußerung dazu.
Wir gehen noch weiter zur letzten Anruferin aus Oberösterreich, hat uns Marianne erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott, Pater Paul. Grüß Gott, Moderator.
Grüß Gott.
Ich möchte mich hier heute zu Wort melden. Ich kann vielleicht gar nicht so gut mitreden, weil ich nicht gut formulieren kann. Das gehört so zu mir. Ich habe in der Schule nicht gerne gelernt und habe doch gut abgeschnitten. Das kann nur die Hilfe vom Heiligen Geist gewesen sein, der mir immer im entscheidenden Moment das Richtige eingesagt ja. hat. Jetzt, wo ich schon alt bin oder halt schon 70 Jahre oder mehr Buckel habe, jetzt ja. weiß ich ganz sicher, dass Gott immer den Heiligen Geist mir geschickt hat, besonders wenn ich nervös war und Versagensangst hatte. Aber noch besser ist es, wenn mir die richtige Antwort im richtigen Moment einfällt und ich sie auch rauslasse. Und dann bin ich ganz überrascht, oft wie das die Wahrheit trifft und auch der Humor, der dahinter steckt, weil ich das selber nicht denken könnte.
Ja, ich bin begeistert, Marianne, von dem, wie Sie das erleben und wie Sie es darlegen. Und so scheint es, dass wenigstens in diesen Minuten, wo ich Sie höre, der Heilige Geist sozusagen hochaktiv ist. Und ich meine, dass da schon ein Aneinandergewöhntsein gegeben ist und dass Ihr Alltag auch sehr geistgeleitet gestaltet wird. Also, dass Sie da schon sehr gut zusammenwirken und dafür möchte ich wirklich sowohl Gott als auch Ihnen ein Kompliment machen und ein Dankeschön zum Ausdruck bringen. Weil das eben genau, ich meine, so ist es. Wer von den Menschen darf sagen, dass er aus sich heraus große Einsichten, große Erkenntnisse hat oder der große Wissenschaftler ist, der große Theologe oder sonst was oder Philosoph oder alle Einsicht ist letztlich auch Geschenk und vor allem ist dann es das große Geschenk, wenn es über das rein menschlich, irdische, natürliche, innerweltliche hinausgeht und wenn für uns die Themen wie ewiges Leben eine Art Selbstverständlichkeit geworden sind. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Ja, ich danke Ihnen, Frau Marianne. Und vielleicht sind auch Sie ein wunderbares Beispiel dafür, eine Zeugin dafür, dass menschliches Bemühen und Aufmerksamkeit auf den Geist Gottes hin, also das Leben in Liebe, Leben wollen in Liebe, Leben wollen in der Wahrheit, lebendig sein wollen, Freude machen wollen, und so weiter,
auch gehorsam
das alles
sein sollen, weil jetzt hat er mich angetrieben anzurufen.
Und ja, gedacht, super.
Kann man nicht
ja.
immer drücken. Kann man nicht
ja,
immer
super.
Drücken.
Danke.
Ich muss
genau.
also sagen,
ja,
dass ich es so erlebe.
Ja, super. Und jetzt füge ich hinzu, Marianne, Kompliment. Sie haben mutig sein wollen und sollen. Und das ist das Beste.
Danke, Pater
ja, Paul. Dankeschön. Ja?
Noch schöne österliche Tage und das ist so.
Ja, danke Ihnen auch. Ja.
Für alles danke ich, dass Sie so viel lesen, was mir nicht zugänglich ist.
Ja, ja, ja. Na, ich, ja, danke Ihnen, Frau Marianne.
Danke an alle Anrufer hier in der Sendung und wir nähern uns dem Ende der Sendezeit und so bitte ich Sie, Pater Paul, noch um die abschließenden Worte und zum Schluss um den priesterlichen Segen.
Ja. Also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, danke auch für die Anrufe. jeder Anruf war ganz, ganz wertvoll und eine Bereicherung für mich und für uns alle. Und bleiben wir davon überzeugt, dass wir eine geistige Grundausstattung haben, eine Fähigkeit, mit dem Geist Gottes zusammenzuwirken. Und genau der Auferstandene, der uns in diesen Tagen durch die Kirche so in Erinnerung gebracht wird, genau der Auferstandene wirkt über unser inneres Organ, über die Seele, über unser Herz weiter. Und wir dürfen Tempel Gottes sein und die eigentlich wirklich beglückenden, bereichernden Einsichten, der Friede und die Ruhe, wie wir sie alle brauchen und für andere erbitten, das kommt uns von Gott über unsere inneren Fähigkeiten zu. So lade ich ein, auf Gott hin sensibel zu bleiben und ihrer Seele viel Vertrauen und Gehör zu schenken. Und dazu segne sie der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Ich wünsche Ihnen noch viel, viel Segen in dieser Osterzeit, die ja bis Pfingsten hin dauert, und dann feiern wir die Gegenwart Gottes im Heiligen Geist auf besondere Weise. Dankeschön.